Heute haben wir ein ganz interessantes Thema, was in der Apostelgeschichte 19 kommt. Ich möchte aber mit ein bisschen Wiederholung anfangen. Wir sind in einer Serie über Apostelgeschichte. Und 28 Kapiteln ist schon eine Herausforderung. Und irgendwann da denkt man, naja, ist ein bisschen lang. Und ich denke mal, okay, ist alles das gleiche Thema. Und habe auch oft gedacht, ja, Apostelgeschichte, es geht um Evangelisieren. Man kann in ein, zwei Predigen das anschauen, dann hat man das. Aber der Heilige Geist hat uns 28 Kapiteln, ich weiß nicht, wie viele Verse, muss ich mal zusammenzählen, hunderte von Verse. Und Gott wollte uns mehr als nur sagen, hey, predige das Evangelium, Punkt. Sondern er wollte Dimensionen geben, Perspektive an Evangelisieren geben. Er wollte Dimensionen auch Perspektive an Gemeinde geben. Die Gemeinde ist entstanden. Und so ist das Buch Apostelgeschichte, wenn du Apostelgeschichte 1 eigentlich aufschlägst, merkst du, wie das angefangen hat. Es war ein Bericht von Lukas an den Theophilus. Und zu klären, was Jesus getan und gelehrt hat. Das war eigentlich sein erstes Buch, das Evangelium. Oder kann man sagen, der erste Teil des Buches, Lukas Evangelium. Und dann hast du Apostelgeschichte, ist das zweite Teil. Und was wir klar feststellen müssen, Jesus Christus kam auf diese Erde, hat gelebt, hat gedient. Gott ist Mensch geworden, hat Wunder getan, um die messianische Auftrag zu erfüllen, als Gesalbte zu kommen und zu sterben und aufzustehen. Und auch Jünger auszusuchen, zu berufen. Vor allem 12 Jünger, die er ausgebildet hat. Jesus hat nicht nur die ganze Israel gerettet und ist weitergegangen, sondern unter denen hat er auch 70 gehabt. Und unter den 70 Jünger war es 12, auf die er sich konzentriert hatte und die Wahrheit weitergegeben hat, damit sie die Wahrheit auch weitergeben. Das ist Evangelium. Und Apostelgeschichte ist quasi die Fortsetzung davon. Das heißt, wir denken, ja, es war schön, dass Jesus auf die Erde war. 32 Jahre in dem 8000 Jahre des Weltgeschichte. 32 Jahre war schön. Puh, ja, müssen wir weiterleben. So wie wenn der Gäste kommen zum Besuch von weit entfernt und dann fahren sie wieder. Ja, es war schön. Jetzt muss das Leben weiter. Aber so ist es nicht. Jesus kam und Jesus ging dann bei der Himmelfahrt in den Himmel. Aber es ist nicht so, dass wir seufzen und sagen, okay, jetzt müssen wir weitergehen, machen. Ohne ihn. Nein. Jesus wirkt weiter und zwar jetzt durch seinen Leib, durch die Gemeinde. Das heißt, Apostelgeschichte ist das Fortsetzung von Jesu Wirken, nicht nur, weil er auf die Erde war, sondern jetzt sitzt er zum Rechten des Vaters. Er ist das Haupt von der Gemeinde, sein Leib. Wir sind jetzt seine Hände und Füße. Er hat uns frei gekauft mit seinem Blut. Und jetzt, dass ihr hier seid, wir wirken dann das Werk Jesus auf die Erde. Das heißt, das Wirken Jesus geht weiter in der Apostelgeschichte. Deswegen ist es absolut wichtig zu merken, so fängt es an. Und er sagte, wann wird er sein Reich bauen? Das ist das andere Thema. Der Inhalt dieser Botschaft, was sie weitergeben, ist das Reich Gottes. Jesus, der König. Und sie haben das Reich gepredigt. Und wenn wir Jesus unterordnen, lassen wir ihm Herrn über unserem Leben sein, jetzt. Und eines Tages, wie wir Dienstag betrachtet haben, kommt er wieder und wird auf dem Thron Davids sitzen und wird herrschen und regieren, auch auf dieser Erde. Das kommt noch. Aber bis dahin predigen wir das Reich. Wird es verkündigt. Das heißt, die Apostelgeschichte zeigt uns, wie es weitergeht. Und deswegen, das Ende von Apostelgeschichte ist nicht so, und jetzt kommt zu Ende, Punkt. Sondern er predigt das Reich. Pünktchen, 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 quasi. Okay? Das heißt, es geht weiter. Die Apostel haben das nur angefangen. Wir machen das weiter. Das heißt, wenn wir Apostelgeschichte lesen, so Wahnsinn, was Gott alles gemacht hat. Ja, aber das war Apostelgeschichte. Jetzt ist 2024, ganz andere Zeiten. Ist Gott der gleiche Gott? Ist Jesus immer noch auf dem Thron? Ist er immer noch nicht der Haupt der Gemeinde? Ist er immer noch nicht am Wirken? Oder hat er gesagt nach der Apostelgeschichte, okay, jetzt ruhe ich aus, ein paar tausend Jahren, und dann komme ich wieder und dann geht's weiter? Nein, nein, er ist jetzt am Wirken. Und in demjenigen, der an ihm glauben, die ihm folgen. Und das ist das Thema. Und wir wollen als Gemeinde wirklich feststellen, wie die Gemeinde sein sollte. Und was das bedeutet für uns. Nicht nur denken, ja, wir haben unsere Traditionen, machen wir, wie wir denken, nach unseren Gefühlen, Bauchgefühl, machen wir weiter. Nein, wie ist die Gemeinde hier? Und wir stellen fest, die Gemeinde ist lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Durch Pfingsten, ab Pfingsten kam der Heilige Geist auf jeden Gläubigen. Und wir haben gesehen, wie die Gemeinde ausschaut, wenn sie von Geist erfüllt ist. Und zwar waren sie gern miteinander. Sie waren gern in der Gemeinschaft, sie haben geharrt in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Sie haben nicht ein gemütliches Leben geführt, jeder für sich. Ja, habe ich Jesus, er ist im Himmel, wir warten auf ihn. Sie haben zusammengehalten. Sie haben geharrt in Lehre des Wortes, in Gemeinschaft, in Gebet. Und im Brechen des Brotes, das ist Abendmahl, was gehört zum Gemeindeleben gehört. So war es in Apostelgeschichte am Anfang. So geht es weiter, aus jetzt Gemeinden, nicht nur in Jerusalem, sondern es wird verbreitet. Mehr Gemeinden, Gemeindegründungen überall, in Kleinasien, erstens Samaria und Judäa, und in Kleinasien wurden Gemeinden gegründet. Und ja, komm mal. Ich denke, wir schaffen diese Geschichte nicht. Das ist ein anderes Mal. Aber hier sieht man, wo Paulus unterwegs war, es ist Kleinasien, okay? Türkei jetzt. Wie groß das Verhältnis, okay? Und sie haben nicht mit Lufthansa nicht geflogen, okay? Alles so mit Schiffe, mit zu Fuß, Lasttier vielleicht. War es ständig überwegs, die gute Botschaft weiterzugeben und sind Gemeinden gegründet überall. Wahnsinn, wenn man das überlegt, alles, was geschehen ist. So ging Paulus, war in Athen, da kam er zurück und das ist seine dritte Missionsreise, ist jetzt angefangen in Kapitel 19. Und das Botschaft muss weitergegeben werden. Jünger müssen gemacht werden, dass sie von Jesus hören, ihm annehmen und ihm folgen. So spannend. So fängt die dritte Missionsreise an. Er ging zurück nach Antiochia. Und dann geht er weiter, zurück, wieder, durch Kleinasien, die Gemeinden zu stärken, die er gegründet hat. So schauen, wie es ihnen geht. Lystra, Derbe, die verschiedenen Orten. Und kam nach Asien. Das war ein Ort, hieß damals Asien. Und er kam dann nach Ephesus. Und heute möchten wir was besonders merken, weil wir merken zwei Fälle. Eigentlich wären drei Fälle, aber zwei Fälle von dieser Stelle, wo die Lehre unvollständig war. Wir werden von Apollos lernen und von etwa 12 Männern. Beide zufällig in der Stadt Ephesus. Und was wir feststellen werden bei dieser Stelle, wir müssen darauf achten, die vollständige Lehre Jesu Christi zu glauben und zu lehren. Die vollständige Lehre. Lehre ist nicht etwas, ja, nur Theorie, sondern es ist etwas, es ist Wahrheit. Und da müssen wir schauen, was ist vollständige Lehre, unvollständige Lehre. Und von zwei Fällen, wenn wir betrachten, dass wir dann sagen, okay, was machen wir, wenn jemand unvollständige Lehre lehrt, weitergibt. Der erste Fall ist Apollos. Apollos. Und zwar dieser Mann, vielleicht wenn wir das erklären, dann lesen wir das hier. Er war ein Kind Gottes, scheinbar gläubig, war bekehrt. Und er war im Weg, er war mächtig in der Schrift, er war gebürtig aus Alexandria. Habe ich ein Bild von Alexandria? Scheinbar nicht, sorry. Dachte ich, hatte was. Alexandria, das ist hier unten in Nordafrika. Da ist die Bücher groß gekannt für die Bücherei und Ausbildung, die da war, war scheinbar ganz gut ausgebildet. Er war redegewandt, er war mächtig in der Schrift. Das heißt, er hat die Schrift gut gekannt. Es war nicht nur eine Gabe, Ja, jeder hat seine Gabe, sondern er hat einfach Gottes Wort gekannt. Das ist etwas, das jeder Christ hätte sagen können, dass wir die Schrift kennen. Das steht auch in dieser Stelle in Hebräer 5, wo es steht, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr, die Gemeinde hier oder die Hebräern, Gläubigern, weil ihr in höheren Träger geworden seid, denn während ihr in der Zeit nach Lehre sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre. Das heißt, er sagt dieser Gemeinde, ihr sollt Lehre sein, aber seid nicht so weit. Das heißt, ihr hättet mächtig in der Schrift sein sollen. Mächtig in der Schrift bedeutet, dass ich Gottes Wort gut kenne, verinnerlicht habe und dann weitergebe. Es bedeutet nicht nur vorne stehen, sondern auch in Zweierschaft. Fest zu sein in der Lehre. Dieser Mann war fest in der Lehre. Und er hat dann Gottes Wort weitergegeben. Nun, wir haben schon von der Priscilla und Aquila gelernt, dieses Ehepaar aus Rom, dieser jüdische Ehepaar. Sie haben ihm gehört. Kannst du dir vorstellen, sie saß in der Synagoge oder woanders, wo er geredet hat, wo er gepredigt hat. Wow, das war ein mächtiges Wort. Er hat so viele gute Sachen gesagt, aber irgendwas hat nicht ganz gestimmt. Das haben sie festgestellt. Und genau, er hat nur die Taufe des Johannes gekannt. Okay. Nun, das ist für uns was fremd vielleicht. Was bedeutet das, dass die Taufe von Johannes gelehrt hat? In Apostelgeschichte 13 steht, dass Jesus das Retter gebracht hat, nachdem Johannes von dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Er hat die Taufe der Buße gepredigt. Was ist die Taufe der Buße? Das muss man aufschlagen. Matthäus Kapitel 3, Matthäus 3, Vers 1, Abvers 1. Dann sieht man, kann man erfahren, was das bedeutet, die Taufe von Johannes. Was hat gefehlt bei ihm? Matthäus 3 sagt in Vers 1, er war der Vorläufer Jesu. Er hat vorkündigt, dass Jesus kommen wird. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Reich in Form von Jesus, der Person Jesus. Und Vers 6 jetzt. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. So, es war ein Taufe der Buße. Und er hat sich auf Jesus hingewiesen. Aber es war trotzdem seine Taufe. Wir merken hier einen Unterschied. Wir nennen die verschiedene Worte, aber verschiedene Heilszeiten. Es ist eine Zeit, wo es anders war, wo die Offenbarung, fortlaufende Offenbarung, noch nicht so weit war von Jesus. Was wir wissen von Jesus, ist viel mehr, als sie in dem Johannes, Taufe des Johannes, gewusst hatten. Sie haben die Wahrheit, alles, was sie bekommen, haben sie angenommen. Aber es war nicht fortschreitend oder vollständig, wie wir jetzt wissen von Jesus. Okay? Das heißt, ganz einfach, ein grobes Beispiel zu geben. Adam und Eva haben gewusst, Gott wird das Heil bringen durch den Samen der Frau. Aber die Details wussten die nicht daran. Merkt ihr? Fortschreitende Offenbarung. Und im Nachhinein wissen wir viel mehr. Wir haben die ganze Bibel, die ganze Offenbarung. Die hatten sie nicht damals in der Zeit. Johannes der Täufer war es auch nicht vollständig. Er hat auf Jesus hingewiesen in der Zukunft. Und dieser Mann, Apollos, hat dieser Lehre da vorne gehört und geglaubt. Nun, Vers 7 sagt er dann, viele Pharisäern, Sadduzäern zu seiner Taufe kamen, sah, sprach zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch erwiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Tut Buße. Nun, das ist eine gute Botschaft. Aber da hat er nicht Jesus und sein Kreuz betont. Es fehlte was. Wir müssen feststellen, dass ein Urchristentum bestand aus vielen Strömungen. Und von einigen dieser Strömungen wissen wir wenig oder gar nichts. Und das war eine Strömung, die er angenommen hat. Und das war die Lehre von teilweise von Jesus, aber die Taufe Johannes. Und es war nicht vollständig. Das heißt, zwei Wahrheiten hier. Eine ist, es ist möglich und erwartet, dass Diener Jesu die Lehre der Apostel lehren. Es gibt eine feste Lehre. Es ist nicht nur, dass alles offen ist, ob man wirklich recht hat oder noch nicht. Es gibt die Lehre der Apostel. Und das müssen wir festhalten. Zweitens, es ist möglich, dass wiedergeborene Christen, ich würde sagen, dass höchstwahrscheinlich wiedergeboren war, unverständiger Lehre glauben und weitergeben. Es ist möglich. Du kannst Jesus kennen, mit gutem Herzen, das weitergeben, aber es ist nicht vollständig. Ein paar Beispiele. Dass wir vor allem selektiver Lehre weitergeben. Dass wir uns konzentrieren auf bestimmte Lehre oder Glaubenssätze, während anderen vernachlässigt werden. Zum Beispiel die Betonung der Liebe und Vergebung in Jesus, aber die Vernachlässigung der Bedeutung von Umkehr oder Heiligkeit. Merkt ihr diese selektive Lehre? Paulus hat in Apostelgeschichte 20, Vers 27 gesagt in Epheser, zu den Ältesten, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Da müssen wir immer gucken, dass was wir lehren, was wir predigen, dass wir nicht nur unser Lieblingsthema predigen, okay, sondern dass die ganze Schrift Gottes. Es gibt Themen, wo ich stärker bin. Wo, wenn ich selber aussuchen würde, ja, das predige ich gern, das rede ich gern darüber. Andere Stellen, die ich ungern predige. Auch in der Apostelgeschichte. Wisst ihr was, wenn ich zu einer Stelle komme, eine Stelle, die ich nicht unbedingt, na, nicht so begeistert bin, muss ich das trotzdem predigen. Was ist die nächste Stelle? Das ist gut so. Dann predigen wir das ganze Schrift, nicht nur Lieblingsthemen. Und so ist es nicht, dass jeder Prediger sein Lieblingsthema bringt, dann läuft alles. So muss es nicht sein. Sondern jeder Prediger soll den ganzen Ratschluss Gottes predigen. Balanciert. Wie eine Nahrung, die ausgewogen ist. Wo es alles drin ist. So wie ein Gericht, was Essen, wo es Eiweiß, ja, die Zuckern, die Ölen, alles was drin ist. Dann hat man eine vollständige, gute Nahrung. Das ist, was wir brauchen. Eine selektive Lehre wird aber schief sein und wird eine unvollständige Lehre. Das ist das Ergebnis. Ein paar Beispiele. Gesetzlichkeit. Übertonung der Einhaltung von Regeln und Vorschriften, ohne die zugrunde liegenden Prinzipien von Gnade und Barmherzigkeit zu verstehen. Das kann zu einem werkbasierten Ansatz für die Lösung führen. Dass wir nur das machen, ja, dass unser Heil ist und unsere Werke. Auf der anderen Seite, im Englischen gibt es einen Begriff, Keswick-Theologie, das ist der Begriff, war lass uns, lass los und lass Gott. Das heißt, du hast gar nichts mit der Heiligung zu tun. Gott macht das Ganze, du lehnst dich zurück, wartest, bis du im Himmel kommst. Gott macht es irgendwie. Ist auch nicht vollständig. Man braucht ja Gott, der in dir wirkt und auch du wirkst. Mit Gott in der Heiligung. Pass auf, nicht in der Lösung. Aber in der Heiligung, durch Gottes Kraft, hast du auch einen Teil. Beide sind wichtig. Wenn wir eine weglassen, sind unvollständige Lehre und fehlt was. Können wir weitermachen. Aber ihr versteht, es ist möglich, dass man dann eine tote Fläche hat in seinem Glauben, in seinem Verständnis von der Schrift, in der Lehre. Und das ist ein Problem. Nun, Priscilla und Aquila haben das festgestellt. Das ist wichtig, sehr wichtig. Was macht man dann? Wie sollen wir dann mit jemandem umgehen, der unvollständige Lehre lehrt? Das ist so lehrreich für uns. Hier sind, zurück musste ich, in der Apostelgeschichte 19. Priscilla und Aquila sind uns ein Vorbild, wie sie das gemacht haben. Vers 26, als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, also sie haben so vielleicht so, hey, hast du das gehört? Irgendwas? Und dieser Satz hat mir nicht ganz gefallen. Was hat gefehlt? Was haben sie gemacht? Sie haben sie auf den Plan gestellt. Hey, du. Oder aufstehen, mitten in der Predigt. Hey, so geht's nicht. Nein. Sie war nicht aufgeregt. Also, das kann wirklich jemand ärgern. Ach, Mann, gerade. Nee. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich. Sie haben ihm unter vier Augen, sechs Augen eigentlich, nehmen wir an, dass Priscilla und Aquila beide zwei Augen hatte, jeder jeweils, haben sie ihm zu sich genommen, zu sich, privat, und haben ihm den Weg Gottes genauer ausgelegt. Sehen wir einige Prinzipien für uns hier. Wesentliche Bedingungen für eine geistige Zurechtweisung. Eine weise, liebevolle Umgang. Weise, liebevoller Umgang. Galater 6,1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Oh, das passiert bei uns in Gemeinden. Das kann jeder von uns passieren. So bringt ihr die Geistlichen. Oh, das müssen wir geistig unterwegs sein. Das heißt nicht fromm, sondern geistlich, vom Geist geführt, selber mit dem Herrn ernst gehen, sollten die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Sanftmut, Liebe. Das ist der Frucht des Geistes. Selber mit dem Geist unterwegs sein. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Selber demütig. Nicht Priscilla, hey, du, das liest du ganz falsch. Hör auf mit deinem Schmarrn, deiner Predigt. Nein, ganz demütig, dass sie aufpassen, dass sie nicht selber in die Falle kommen. Was falsch zu sagen und falsch zu lehren. Gnade und Wahrheit, diese zwei Schienen. Ohne die zwei, liebe Geschwister, ist es wirklich ein Problem. Gnade ohne Wahrheit, na, ist ein Problem. Aber Wahrheit ohne Gnade, puh, ja, kommt es schlecht an und ist die Gnade oder ist die Wahrheit dann nicht richtig, nicht nur angekommen, sondern es wird nicht richtig gelehrt. 1. Korinther 8,1, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Biblische Unterweisung in der Schrift, das Zweite. Wir brauchen biblische Unterweisung. Es ist nicht, dass jeder, der Heiligen Geist hat, dann wirst du untergeladen, dann downloaded, dann hast du die Wahrheit. Nein, wir brauchen biblische Unterweisung. Und das haben sie ihm gemacht. Denkt ihr, das ist nur eine halbe Stunde? Es steht nicht da. Ich schätze mal, was gedauert hat. Wenn jemand fest in der Schrift ist und unvollständige Lehre hat, braucht er Zeit. Normalerweise. Meine Erfahrung ist nicht so, dass er sofort sagt, ach so, ja, okay, ja, okay, dann ist alles gut. Nein, deine alte Predigt, du musst ja durchschauen. Alle deine Gedanken musst du ja ein bisschen, oh, ja, da, hm, ja, das ändert das in meiner Theologie, das ändert das in meiner Anwendung. Das dauert alles. Biblische Unterweisung in der Schrift, drittens eine demütige Lehrbarkeit. Von seiner Seite, von Apollos, bräuchte er Demut. Liebe Geschwister, wenn jemand so lang gepredigt hat, Rede gewandt, bekannt ist, geachtet wird als Prediger, wer weiß wie lang. Und dann kommt jemand und sagt, hey, deine Predigten sind nicht vollständig. Das ist eine harte Pille zu schlucken. Ich kann mich gut erinnern, als wir im Reisedienst waren, Vorbereitung für nach Deutschland zu kommen, habe ich ein Lieblingspredigt gehabt. Und das war etwas, was ich ja bei vielen Gemeinden gepredigt hatte. Ich war nicht so erfahren, war jung als Prediger. Und irgendwie ist meine Predigt, ich würde sagen, fast unvollständige Lehre geworden, weil ich einfach zu heavy auf einem Thema. Und das war nicht richtig. Ich habe nicht selber gemerkt. Und hatte ein Pastor mich, ja, liebevoll schon gesagt, hey, vielleicht sollst du überlegen, ob diese Stelle richtiger für dich ist als junger Prediger. Geschwister, hatte ich nicht. Ich war voll beleidigt. Ich war wirklich verletzt. Es war schwer. Haben wir lang etwas gepredigt, dann sagt, boah, das war eine gute Predigt. Ne? Dann haben wir gesagt, nicht so. Hier, okay. Demut. Wenn es verletzt wird, Verletzung ist, dann ist unser Stolz angesprochen. Ja, bin verletzt. So war Apollos. Nicht. Er hat scheinbar das angenommen und er war dann dadurch ein wirklich treuer Bruder. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Sprüche 9, gibt den Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Sind wir weise? Nehmen wir die Zurechtweisung an, wenn wir unvollständig lehren. Da hätte ich damals lernen sollen. Aber das ist, wo das Demut gefragt wird. Wir sehen, wenn jemand so sich von Demut das annimmt, er wird ein treuer Diener sein. Er wurde umso reichlicher gebraucht von dem Herrn und ist aktiv mit dem Herrn in Kapitel 19, Vers 1. Er ist nach Korinth gegangen. Paulus hat ihn als brauchbarer Diener gesehen, weil er lehrbar war. Diese Lehrbarkeit, liebe Geschwister, ist unbedingt wichtig, unersetzlich. Und er wurde dann nach Korinth geschickt, um die Gemeinde zu helfen. So, und das ist ein schwerer Fall dort. Eine junge Gemeinde geht dorthin. Er wurde dann von Herrn reichlich gebraucht. Das war die erste, unvollständige Lehre. Das zweite, es ist möglich, ein Christ zu sein, aber nicht wirklich bekehrt zu sein. Das ist auch unvollständige Lehre. Das zweite ist ein anderer Fall. Und da hier sind etliche Männer, einige Jünger, in Ephesus. Paulus kam jetzt nach Ephesus. Man muss merken hier, Paulus war nicht dabei scheinbar bei Apollos. Er war irgendwo anders. Apollos war in Ephesus. Apollos geht weiter nach Korinth. Paulus ist in Ephesus jetzt. In der Gemeinde. Und da sind etliche Jünger. Und wir sehen zum Schluss, sie waren etwa 12 Männer. Vers 7. Und das ist ein anderer Fall. Eine andere Situation. Diese Männer müssten sich bekehren. Die Lager an sich, sie wussten gar nichts vom Heiligen Geist. Hier müssen wir klarstellen, schon war es klar, selbst in der Urgemeinde, von der Dreieinigkeit, von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Gestern habe ich mit jemandem, der auch nicht bekehrt ist, sie war bekehrte Muslimin, und sie hat genau das mit Dreieinigkeit das Problem gehabt. Und sie hat gesagt, ja, die Kirche hat das erst 600 nach Christus erfunden. Sie hat die Kirchengeschichte gar nicht verstanden. Sie hat nur diese muslimische Webseite, das nur vorgelesen. Das war ihre Bibel. Hat mir vorgelesen aus der muslimischen Anweisung. Okay. Die Dreieinigkeit war schon am Anfang. Sie sagt, du wusstest nicht vom Heiligen Geist. Die dritte Person der Gottheit. Diese Männer hatten auch die Taufe von Johannes geglaubt, aber nicht von Jesus. Es ist ein bisschen wie eine Geschichte von Kolonisten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Amerika. Einige von denen sind nicht auf der Küste geblieben, sondern in Amerika, der Ostküste, wo die 13 Kolonien waren, sondern es ist vor dem Krieg, des Unabhängigkeitskrieg. Sie sind nach Westen gegangen, um ihre eigenen Orte auszusuchen, niederzulassen, zu Siedlungen zu machen. Das heißt, sie sind abgeschottet von den ganzen Kolonien und die Zivilisation an der Küste. Sie zogen durch die Berge, um die Täler weit im Westen zu besiedeln. Die Angst vor Indianern, dem Tod eines Pferdes oder dem Zusammenbruch eines Wagens zwang vielen, in den Bergen zu bleiben. Über 20 Jahre lang sahen diese Siedler überhaupt keinen weisen Männer, bis eine Gruppe von Reisenden in die Nachbarschaft. Natürlich gab es viele Gespräche über die Welt da draußen. Wir sprechen von spät 18. Jahrhundert. Die Reisenden fragten die Bergbewohner, was sie von der neuen Republik und der Politik des Kontinentalkongresses hielten. Das ist die neue USA, die entstanden ist. Die anderen antworteten, wir haben noch nie etwas von einem Kontinentalkongress oder einer Republik gehört, weil sie in den Bergen waren 20 Jahre lang. Sie betrachteten nach sich als loyale Untertanen des britischen Königs und hatten noch nicht einmal vom George Washington oder dem Revolutionskrieg gehört. Ist das möglich, dass jemand was hört von Johannes der Täufer, aber die ganze Geschichte, wie diesem Kolonisten gar nichts von dem neuen Republik gehört hatten, weil sie in den Bergen waren? So waren diese Männer quasi in den Bergen, haben gar nicht gehört, dass Jesus gekommen ist. Dass er derjenige ist, der für ihre Sünden gestorben ist. Das war anders wie Apollos. Apollos hat die Wahrheit von Jesus gepredigt. Was ist mit ihnen geschehen? Paulus antwortete ihnen, die Lösung für ihnen war, er hat Jesus gepredigt. Das ist das Einzige, was er gemacht hat. Jesus gepredigt. Er sagte, worauf seid ihr getauft worden? Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, in der er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollte, der nach ihm kommt. Das heißt, ach so, die Taufe von Johannes war nicht nur für Johannes, es ging um Jesus. Und was haben sie gemacht? Die haben eine falsche Taufe gehabt. Sie haben sich neu taufen lassen auf den Namen Jesus. Als sie aber so gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen, den Herrn Jesus, taufen. Wir sehen hier selbst, wo Menschen, sagen wir mal, bewusst sich taufen lassen hatten, es war eine falsche Taufe. Das war das Thema von hier, eigentlich teilweise auch von Apollos, aber hier umso mehr. Sie waren noch nicht bekehrt, haben die Taufe genommen. Er sagte, nein, du musst an Jesus glauben. Sie haben sich bekehrt und ließen sich taufen. Das ist, was Paulus gesagt hat in Römer 10. Denn wenn du in den Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Sie haben geglaubt und sie bräuchten einen Prediger. Der Prediger war Paulus. Und sie haben ihm angenommen. Genau das ist der Missionsauftrag in Matthäus Kapitel 18, 19 bis 20. Was sich nicht geändert hatte. Jesus sagt, es ist die letzte Worte von Jesus, aus dem Himmel gefallen ist. Geht nun hin, macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie wird jemand zum Jünger gemacht? Er glaubt an den Herrn. Und in dem gleichen Schritt sagt er, indem er sie tauft. Und was ist geschehen, als Menschen geglaubt hatten? Sie haben geglaubt, sie haben Jesus angenommen als Herrn und Heiland und sie haben sich sofort taufen lassen. Es fasst im gleichen Atem. Das Neue Testament kennt keinen Christen, die die Glaubenstaufe nicht genommen haben. Sie haben geglaubt und haben sich taufen lassen. Es war quasi der erste Glaubensschritt. Also wir haben hier ein kleines Kind. Und das kleine Kind hat ja irgendwann ihren ersten Schritt genommen. Der erste Schritt war so schön. Ich weiß nicht, war es in der Gemeinde? Es kann sein. Der erste Schritt war es Lian. Erste Schritte in der Gemeinde. Erster Schritt. Oh. Okay. Und das zeigt den Weg, das Kind wird viele Schritte im Leben machen. So ist ein Christ. Jemand zum Glauben kommt, der an Jesus, der selber entscheidet, das sage ich immer wieder, selbst meine Kinder, sie müssen selber entscheiden. Ich kann sie nicht zwingen. Sie müssen sagen, ja, ich will Jesus. Und wenn sie glauben, die Bibel nennt das die Wiedergeburt, dann sind sie neu geboren. Das heißt, sie sind jetzt in eine neue Familie, nicht adoptiert, sondern in eine neue Familie geboren, eingeboren. Sie sind neu gemacht. Und was macht ein Kind? In dem Schritte. Und der erste Glaubensschritt, was du in der Apostelgeschichte siehst, sie haben sich taufen lassen. Das heißt, was Lisa und Micha und beten wir, das anderen auch in unserer Gemeinde machen, ist, die es noch nicht gemacht haben, ist diesem ersten Glaubensschritt. Und was ich schön finde, dass er etwas, das im Herzen war. Und zwar seit Monaten von beide. Ja, ich will diesen Schritt nehmen vom Herrn als Gehorsam zu ihm. Wie mein Herrn sich taufen lassen hat, will mich auch taufen lassen. Als Zeichen, hey, ich gehöre Jesus. Ich bin neu in ihm. So war es für diesen. Weil sie die falsche Taufe hatten, haben sie sich taufen lassen. Sie freuten sich, als sie das gemacht haben. Sie haben sich so gefreut. Es bringt eine Freude, wenn man dem Herrn folgt Und sie waren 12 Männer. Ich denke, wir können sagen, diese 12 Männer, davon ausgehen, dass die auch den Kern der neuen Gemeinde waren. Eine ganz starke, treue Gemeinde in Ephesus. Und das haben diese Männer den Schritt gemacht für den Herrn und waren dann eine Basis für diese neue Gemeinde. Was für ein Segen. So, das waren die drei erste Fälle. Es gibt noch einen Fall, und zwar, welche bist du? Das heißt, jetzt kommen wir zu uns persönlich. Wie ist es bei uns? So ist die Frage, bist du wirklich Christ? Ich meine nicht Mitglieder in einer Kirche oder bei uns in der Gemeinde, sondern bist du wirklich Gottes Kind? Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden, Griechen, es seien Sklaven oder Freie, sind alle mit einem Geist getränkt worden. Nicht der Pastor mehr als den anderen, nicht den treuen Diener mehr als den anderen. Wir sind alle im Geist getränkt worden. Wir sind alle im Geist Gottes in ihm. Und wenn du den Geist Gottes hast, nimmst du sein Wirken in deinem Leben ernst? Lebst du für den Herrn? Wird dem Frucht des Geistes in deinem Leben sichtbar? Wächst du im Glauben? Liebe Geschwister, wir wollten hier keine gemütliche Gemeinde haben. Einfach, wir kommen, wir kriegen ein bisschen was Schönes und dann gehen wir weiter. So wie, ja, wenn man am Côte d'Azur schwimmen geht, okay? Wie sind die Wellen im Mittelmeer in Côte d'Azur? Und schön, okay? Ganz gemütlich, leben für den Herrn, dann kommen wir in den Himmel. Okay? So ist die Apostelgeschichte nicht die Darstellung von Gemeinde. Es ist eher wie der Atlantik. Oder wie Hawaii, den Wellen. Das Leben ist spannend. Es ist voller Abenteuer mit dem Herrn. Wir wollen uns herausfordern, wir wollen uns ermutigen, für den Herrn zu leben. Geschwister, die Zeit ist kurz. Und dann sind wir bei ihm. Er möchte uns wegrütteln, sagen, hey, wo bin ich unterwegs für den Herrn mit meinem eigenen zusammengebastelten Lehre? Mit meinem eigenen Gedanken, meine Lehre. Ist es meine Lehre oder ist es die Lehre der Aposteln? Und lasse ich, ob es mir gefällt oder nicht, lass ich Gottes Wort reden und klar sein und uns prägen, uns herausfordern. Das ist eine Herausforderung. Okay? Lassen wir das. Und sind wir bereit wahrzunehmen, wie ich damals nicht gemacht hatte, schlechtes Beispiel, Vorbild, zu sagen, hey, da ist meine Lehre unvollständig. Und deswegen haben wir Gemeinde. Pass auf, es ist nicht nur, dass irgendwie der Pastor alles richtig macht, sondern wir sind miteinander in einer Gemeinde. Das heißt, das ist ein Schutz auch für mich, dass wir gemeinsam im Gottes Wort, im Heiligen Geist wachsen und dass wir in der vollständigen Lehre bleiben. Und wenn wir verlaufen, wenn wir ein bisschen so wegrutschen, dass wir Korrektur bekommen. Nein, wir bleiben auf dem Weg des Herrn, bis er kommt. Und das Gemeinde nicht Rechthaberei, nicht das, hey, ich recht habe, sondern, liebe Geschwister, es geht hier um Gottes Werk, dass es weitergemacht wird, dass diese Gemeinde nicht ein Ende an sich ist, keine Endstation. Nein, das ist neue Gemeinden dadurch entstehen werden, dass Jünger gemacht werden, überall in dieser Gegend, dass wir als Gemeinde, jeder von uns und uns gemeinsam dem Herrn verkündigen und das Evangelium weitergeben, wie in Apostelgeschichte 19. Dass jeder sagt, wo ist mein Teil am Werk Gottes in meinem Leben und hier in Eckental, in der Gemeinde Jesu, vor Ort, dass sein Wort verkündigt wird. Und dass wir in der vollständigen Lehre von Jesus wachsen und wirken lassen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Danke für deine Geduld mit uns, deine Gnade zu uns. Und danke, Herr, dass wir dein Wort haben, die vollständige Lehre von dir. Wir wollen, Herr, fest bleiben in dir. Wir wollen fest in deiner Lehre bleiben. Dass wir Demut merken, wo vielleicht, wo wir jahrelang, wenn wir was Falsches geglaubt haben, dass wir bereit sind, Korrektur zu nehmen. Sagen, nee, das war nicht so, wie du gemeint hast. Dass wir in diese Gemeinschaft, in diese Gemeinde miteinander wachsen. In deine Wahrheit. Oh Herr, segne jeden von uns, jeder, wo er steht, was er braucht heute, was deine Anwendung durch deinen Geist, dein Geist, Herr, ist mächtig zu wirken in jedem Herzen, dass du die Worte in dem Herzen reinbringst, prägst und sagst, hey, das ist für dich dran. Das ist, wo du wachsen sollst. Herr Jesus, fange mit mir an. Lass uns alle in dir wachsen. Amen.